Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Kaum etwas eilt dem Europäischen Parlament, das nächste Woche gewählt wird, so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung voraus, wie sein Ruf, ein bürokratisches Monster zu sein. Warum wird die EU-Bürokratie, ja die Bürokratie überhaupt so kritisch wahrgenommen? Welche Rolle aber spielt sie eigentlich in einem demokratischen Gemeinwesen? Das wollen wir heute besprechen mit Claudia Neu. Sie lehrt Soziologie an der Universität Göttingen und der Universität Kassel. Und sie hat gemeinsam mit Berthold Vogel und Jens Kersten ein Buch geschrieben mit dem Titel Politik des Zusammenhalts über Demokratie und Bürokratie. Frau Neu, warum hat denn die Bürokratie im Blick auf Brüssel so einen schlechten Ruf Ihrer Meinung nach?
Die Bürokratie erscheint den meisten Bürgern, so denke ich, sehr weit weg. Wenn man, wie wir in Deutschland leben, dann ist Brüssel vielleicht nicht so weit weg wie aus Rumänien oder Portugal. Es mag auch daran liegen, dass augenblicklich wieder jede Menge Wahlplakate zu sehen sind mit Menschen, von denen man meint, dass man sie vorher nie gesehen hat. Die SPD macht das gerade etwas anders mit Frau Barley, die kennt man nun vielleicht, aber andere Parteien sind einem relativ unbekannt. Und es erscheint sicher auch als Problem, dass die Wahlen bisher eher für die Bürgerinnen und Bürger uninteressant erschienen sind, da sie den Eindruck haben, doch am Ende wenig Einfluss zu haben auf die große Politik in Brüssel. Da hat sich etwas getan mit dem Brexit. Ich glaube, da sind doch etliche Bürgerinnen und Bürger aufmerksam geworden und haben gesagt, oh, so ganz unwichtig scheint die EU doch nicht zu sein. Und wenn wir sie verlassen, hat das auch Folgen ganz unmittelbar für unser tägliches Leben.
Das stimmt, weil Sie gerade die Wahlplakate angesprochen haben. Also der Wahlkampf in der Europäischen Union ist auch gekennzeichnet von der Bürokratie. Also zum Beispiel der CSU-Politiker Manfred Weber, ist der Spitzenkandidat der EVP, will Kommissionspräsident in Europa werden und verspricht, gleich 1000 überkommene Regeln abzuschaffen. Die AfD wirbt zum Beispiel dafür, dass die Abgeordneten, die ihm dann im EU-Parlament sitzen, sich eigentlich überflüssig machen wollen, weil die das ganze Parlament abschaffen. Will. Und sogar der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat kürzlich getwittert, der Hausverstand muss in der EU wieder den Ton angeben, wir brauchen weniger Regeln und weniger Bürokratie. Also die Bürokratie in Europa scheint schon auch ein Wahlkampfthema zu sein.
Es ist für Bürger und Politiker gleichnehmend leicht, auf Partys und im Parlament zu behaupten, dass die Bürokratie dieses sanfte Monster ist, wie Enzensberger es genannt hat. Und jedem fällt gleich eine Anekdote ein über den Irrwitz der Bürokratie. Langsame Verwaltungsbeamte, die einen eigentlich am Tagesgeschehen hindern. Und selbstverständlich darf auch immer wieder die EU-Gurke auftauchen.
Ja, die ja schon längst wieder
die vom Tisch ist, aber die feiert wieder fröhliche Urstände und natürlich auch alle möglichen Regelungen, die angeblich in Kindergärten das gesunde Leben der Kinder verhindern. Also es gibt eine Menge Anekdotisches da und es ist auch sehr leicht, immer Bürokratieabbau zu fordern. Damit kann man auf jeden Fall Stimmen gewinnen.
Weil wir eine Erfahrung im eigenen Leben haben, also abgesehen davon, dass jedes Kind als erstes namentliches Postdokument, also ein Brief mit eigenem Namen drauf erhält, in dem die Steuernummer in Deutschland bekannt gegeben wird. Aber es gibt ja auch wirklich merkwürdige Regeln, die auf den ersten Blick völlig irrwitzig erscheinen in Europa. Also zum Beispiel die Richtlinie 2001/45/EG. Leitern sind so aufzustellen, dass sie während der Benutzung standsicher sind. Da denkt man sich, haben die sie eigentlich noch alle? Aber auf der anderen Seite muss man den Kontext bedenken. Da geht es um Arbeitssicherheit und die Leute, die irgendwo arbeiten auf einer Baustelle, dürfen verweigern, auf eine Leiter zu steigen, wenn sie nicht standsicher ist. Das ist ja eigentlich eine total vernünftige Regel.
Ja, und Regeln sollten auch erst einmal Bürger schützen. Also jede neue Regel, auch wenn sie uns heute noch so aberwitzig erscheint, hat häufig ihren Ursprung darin, Menschen vor eben, wie sie es geschildert haben, Gefahren zu schützen. Wir wissen es aus bestimmten Zusammenhängen, dass natürlich die Zeit über manches Gesetz oder manche Regelung oder Verordnung hinweggegangen ist. Und dann fällt es besonders schwer, diese Regelungen aber wieder zurückzunehmen.
Es gab letztes Jahr eine Umfrage in Deutschland vom Allensbach-Institut. Da wurde gefragt, was bedeutet die Europäische Union für Sie? Und auf diese Frage wählten mehr als die Hälfte, also 57% in Deutschland, die Antwort: wuchernde Bürokratie, ein großer, schwer zu durchschauender Beamtenapparat. Da stecken ja zwei Aspekte drin. Auf der einen Seite dieser Riesenapparat und die wuchernde Bürokratie. Wenn man jetzt mal diesen Riesenapparat ins Auge fasst, kann man ja sagen, 50.000 Menschen arbeiten für die Institutionen der EU, 30.000 allein für die EU-Kommission. Das klingt erstmal groß, aber wenn man sich das vergegenwärtigt, von einer größeren deutschen Stadt, also zum Beispiel Hamburg, 61.000 Menschen arbeiten da im öffentlichen Dienst in der Verwaltung. In Berlin sind es 110.000. Das ist ja eigentlich dann in der EU ein relativ schlanker Apparat.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Das ist eigentlich eine sehr kleine und auch sehr schlagkräftige Truppe ist, die ungeheuer viel erreicht hat. Und in diesem Jahr feiern wir auch zum 30. Mal den Fall der Mauer. Und allein wenn man sieht, dass die EU-Osterweiterung mit, man kann heute sagen, sicher, da gab es auch Probleme, genauso wie mit der Wiedervereinigung. Aber letztlich hat sich innerhalb von wenigen Monaten und Jahren die EU um einen großen Teil ehemals verfeindeter Länder erweitert. Und ich sehe das ganz anders, dass der wuchernde Apparat letztlich eine ziemlich schlanke Truppe ist, die auch versucht, kleineren Ländern Möglichkeiten zu geben, eine eigene Stimme zu finden. Egal, ob es jetzt Estland sind oder Portugal, die auch immer die Möglichkeit haben, in ihren eigenen Sprachen zu sprechen. Und das ist ja schon auch eine große Qualität. Also die Integration hat ja offensichtlich auch dahingehend geklappt, dass sich alle Länder einig sind, dass die Bürokratie in Brüssel nichts taugt.
Total. Und das wirklich Erstaunliche ist, dass sich alle politischen Lager auch darin einig sind. Also man kann von der Linken, von den Liberalen und sogar von der extremen Rechten immer die Kritik an der Bürokratie wahrnehmen, aber mit unterschiedlichem Vorzeichen. Die Linke hat ja eher so eine Vorstellung, dass die Obrigkeitsstaatlichkeit und die Herrschaftsausübung das Problem ist. Die Liberalen sagen, weniger Regeln heißt mehr Freiheit für die Bürger. Und die extremen Rechten haben so ein identitäres Konzept und jede Regel greift ein in die eigene Identität und das heißt auch eben in die staatliche Souveränität, zum Beispiel von Nationalstaaten, die gestärkt werden sollen. Also kann man eigentlich da von einer flächendeckenden Bürokratiekritik sprechen mittlerweile?
Ja doch, ich glaube schon, dass die Bürokratiekritik auch gerade im Hinblick auf Brüssel zu einem Kampfbegriff geworden ist. Und wenn man sich vergegenwärtigt, was Steve Bannon gestern im NZZ-Interview gesagt hat, nämlich, dass nach der Wahl jeder Tag in Brüssel Stalingrad sein wird, dann ist eigentlich klar, was hier die Stunde geschlagen hat. Es bleibt mir zu wenig dabei zu sehen, dass wir es doch mit einer Bürokratie zu tun haben, die im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die nicht in der EU sind, doch letztlich wenig korrupt ist. Wenn man einmal in der Ukraine gewesen ist, dann weiß man zu schätzen, was die Verwaltung in Europa und auch vor allem in Deutschland leistet, ohne dass ich erst einmal das Portemonnaie öffnen muss, um überhaupt ein Dokument zu bekommen oder vielleicht zu einer bestimmten Sprechstunde vorgelassen zu werden.
Das ist ein entscheidender Vorteil. Aber man kann ja, egal welches Gemeinwesen man sich anschaut, kann man sagen, ohne Bürokratie ist doch moderne Staatlichkeit gar nicht zu denken. Also Max Weber hat schon Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts geschrieben, Bürokratie sei die formal rationalste Form der Herrschaftsausübung, die für die Bedürfnisse der Massenverwaltung heute schlechthin unentrinnbar ist. Man hat nur die Wahl zwischen Bürokratisierung und Dilettantisierung der Verwaltung, hat er geschrieben in seinem berühmten Buch Wirtschaft und Gesellschaft. Kann man denn sagen, das gilt heute auch noch? Staat lässt sich gar nicht denken ohne eine funktionierende, gute und auch ausgebaute Bürokratie?
Ja, das steht im Zentrum unseres Buches, dass ein moderner Staat, auch ein postmoderner Staat, wenn wir das heute so bezeichnen wollen, auf eine gut funktionierende Verwaltung angewiesen ist und dass genau diese gut funktionierende Verwaltung auch eine wichtige demokratische Infrastruktur ist. Das heißt, sie sorgt dafür, dass Menschen ohne Ansehen ihrer Person, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft Zugang zu bestimmten öffentlichen Gütern und Dienstleistungen haben. Und Institutionen wie die Schule und gerade auch Polizei und Sicherheit geben den Menschen einerseits einen Rahmen vor, andererseits ermöglichen sie auch bestimmte weitere Berufswege oder im Falle der Polizei führen dazu, dass wir uns sicher fühlen und dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Trotz aller Kritik, die gelegentlich auch an der Polizei und natürlich auch am Schulsystem aufkommt. Das ist sicher immer ein ambivalentes Verhältnis dazu. Und es geht auch nicht nur allein darum, jetzt die Verwaltung in den Himmel zu loben, aber trotzdem anzuerkennen, was sie jeden Tag leistet. Und dass wir uns auch darauf verlassen können, dass wenn ich ein Visa oder vielleicht auch einen Personalausweis beantrage, dass nicht ich, weil ich Professorin bin, bevorzugt werde und meine Nachbarin, die vielleicht nicht über die gleichen Ressourcen verfügt, dann 3 Wochen länger warten muss als ich. Das finde ich schon eine große Qualität. Und das macht mich auch glücklich und stolz auf dieses Land und auch auf die Verwaltung.
Aber was heißt denn das für die Politik des Zusammenhalts? Also wir nehmen ja immer nur die Verwaltung eigentlich als die kafkaeske Seite der Moderne wahr, wenn wir eine Steuererklärung ausfüllen müssen oder irgendeinen Pass beantragen müssen und diese Formulare sehen und so weiter und so weiter. Wir sehen halt so mehr, was es ja gar nicht mehr gibt, diese Aktendeckel, Verwaltungsvorgänge und sowas. Aber wir sehen gar nicht die Infrastruktur hinter der Verwaltung, also Polizei bis hin zu Krankenhäusern, medizinische Vorsorge, Verwaltung und so weiter und so weiter.
Um noch einmal zurückzukommen, auch zu Max Weber und infolgedessen auch Ernst Forsthoff, der in den 30er Jahren den Begriff der Daseinsvorsorge entwickelt hat und später auch noch im Nachkriegsdeutschland dann zu einem Legitimationskonzept auch des modernen Wohlfahrtsstaates ausgebaut hat. Beide waren sich darin einig, dass, wie Sie es eben zitiert haben, der moderne Mensch darauf angewiesen ist, dass ihm bestimmte Güter und Dienstleistungen von der öffentlichen Hand, heute würde man ergänzen, auch von der Privatwirtschaft, zur Verfügung gestellt werden, damit er sein Leben überhaupt gestalten kann. Wir denken nur an den öffentlichen Personennahverkehr oder auch die Deutsche Bahn, die uns ermöglicht zu pendeln oder auch weiter Reisen in Angriff zu nehmen, um überhaupt unseren Beruf ausüben zu können. Telekommunikation. Also, dass diese Formen von Infrastruktur Modernität erst ermöglichen. Aber es muss auch irgendjemanden geben, der diese Leistungen anbietet. Und das sind zum Beispiel Stadtwerke, kommunale Eigenbetriebe, aber selbstverständlich auch bei der Deutschen Bahn die Kontrolleure, diejenigen, die Weichen stellen und dergleichen. Also es muss einmal die harten Gebauten, also die Infrastruktur in Beton sein, aber gleichzeitig müssen es natürlich auch Menschen sein, die diese Leistungen für uns anbieten. Und diese Menschen sind auch ein Teil des Gesichtes des Staates. Also wo nehme ich den Staat wahr? Selbstverständlich geht es mir wie Ihnen, wenn ich die Steuererklärung ausfüllen muss, dann bin ich paralysiert davon und frage mich immer, kann ich das denn überhaupt alleine schaffen? Andererseits muss ich ja auch die Gelegenheit haben, Menschen zu begegnen, die für mich als Repräsentant von Staatlichkeit auftauchen. Und hier erscheint es mir sehr wichtig, dass in den vergangenen Jahren genau dieser Punkt in der Betrachtung für viele Bürgerinnen und Bürger und mir scheint es auch so für Politiker und Politikerinnen gar nicht mehr offensichtlich gewesen ist, dass Infrastrukturen auch ein großer Integrationsmotor sind, der nicht nur soziale Schichten einander annähert, sondern auch Regionen näher zusammengebracht hat. Und wenn wir uns die Infrastrukturgeschichte der Bundesrepublik in den letzten 60 Jahren anschauen, dann haben wir ein eigentlich sehr erfolgreiches Modell gefahren, nicht nur über Gesundheit und Bildung die Klassen und Schichten näher aneinander heranzuführen, sondern auch benachteiligte ländliche Regionen über den Ausbau von Infrastrukturen, also Gymnasien, Krankenhäuser, öffentlicher Personennahverkehr, Schienenverkehr, dann auch an die Moderne heranzuführen. Und da hat eigentlich in den letzten Jahren doch ein großer Paradigmenwandel stattgefunden, dass man geglaubt hat, dass mit dem Rückgang der Bevölkerung teilweise auch Infrastruktur abgebaut werden kann, weil man sich angeblich nicht mehr leisten konnte. Viele Gemeinden konnten sich auch nicht mehr leisten und hat dann gedacht, dass weniger Menschen auch weniger Infrastruktur brauchen. Und damit ist auch etwas einhergegangen, nämlich ein Verlust von Staatlichkeit und Öffentlichkeit.
Das hätte ich jetzt auch angesprochen, denn wir nehmen ja wahr, dass eigentlich der Rückzug der Verwaltung aus dem öffentlichen Leben stattfindet, also die Privatisierung von Leistungen. Wasserwerke werden verkauft, städtisches Wohnen wird in Privatbesitz überführt, Infrastruktur insgesamt, Post, Telekommunikation, Medizin. Die Liste ist unendlich lang, was alles privatisiert worden ist. Und man nennt es dann so lapidar Public-Private Partnership. Wie beurteilen Sie das?
Das ist gar nicht positiv oder negativ zu beurteilen. Wenn wir noch einmal zur Idee der Daseinsvorsorge von Ernst Forsthoff zurückkommen, dann hat er die Leistungen, die die öffentliche Hand anbietet, eigentlich als eine Aufgabe gesehen, die die öffentliche Hand zu erbringen hat. Der Staat als Leistungsstaat. Wir sind dann aber natürlich in den 70er und 80er Jahren drauf gekommen, dass vielleicht das System auch ein bisschen flotter gemacht werden könnte und hat dann mit und mit begonnen, eigentlich die öffentliche Verwaltung und auch die Kommunalwirtschaft immer stärker ja eigentlich an die Belange von Unternehmen und die Gestaltung von Unternehmen heranzuführen. Aber ein Stück weit hat man meines Erachtens vergessen, dass öffentliche Leistungen eben dem Gemeinwohl dienen sollen und eben keine Unternehmen im herkömmlichen Sinne sein. Also der Kern, der Aufgabenkern ist bei einem Unternehmen anders als bei der Verwaltung oder bei der Kommunalwirtschaft. Das heißt aber nicht, dass wir nicht neue Kombinationen finden können, eben auch Private-Public-Partnerships, also Neudeutsch, dass wir Verbindungen finden, mit denen Unternehmen Aufgaben, die früher der Staat übernommen hat, heute in Kombination machen. Das läuft ja auch schon lange. Sie haben es erwähnt. Wir haben ganz, ganz viele Mischungen und Kombinationen, die weitgehend ja auch gut laufen.
Ja, aber auf der anderen Seite kann man ja sagen, wie weit kann das eigentlich gehen, Claudia Neu, heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Zum Beispiel der Philosoph Christoph Türke hat neulich ein Buch geschrieben, wo er die Macht der Plattformen mal entfaltet hat und hat gesagt, wir sind in so einer Situation, wo man unter den Effizienzgesichtspunkten, die auch mittlerweile in den Verwaltungen eingekehrt sind, dann eben sagt, okay, ein privates Unternehmen macht uns das alles viel billiger. Also im Medizinbereich zum Beispiel. Wir machen die Praxissoftware, dann müssen die Leute nicht so lange warten. Ein Vorteil. Wir machen dann die Abrechnungen auch gleich noch mit, übernehmen das auch, was die öffentliche Verwaltung in den Krankenkassen gemacht hat. Wir disponieren die Krankenhausliegezeiten, schaffen dort wieder Effizienzgesichtspunkt. Das ganze System Gesundheit wird billiger, aber der Staat hat eigentlich gar keine hoheitlichen Möglichkeiten mehr.
Ich würde unterscheiden zwischen der Macht der Plattformen und der Macht der Unternehmen, die selbstverständlich ihre Kernaufgabe, nämlich Gewinnerzielung, verfolgen. Ich würde aber gerne auf meinen eigenen Beritt einen Blick werfen, die ländlichen Räume. Und hier sieht man ganz deutlich, dass die Telekommunikationsunternehmen, die das Internet auch in den ländlichen Raum bringen wollten, das nicht getan haben, weil es sich einfach für sie nicht lohnt. Und man hat die Bürgerinnen und Bürger allein gelassen und gesagt, ja, könnt ihr ja schauen, wie ihr damit zurechtkommt. Das geht natürlich so weit, dass Politiker das mit dem Reden um die letzte Milchkanne auch noch verstärken, den Eindruck, dass Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse kein Anrecht auf bestimmte Infrastrukturen haben. Sie haben völlig recht, die Politik gibt damit teilweise Steuerungselemente aus der Hand. Für mich ist aber als Soziologin noch einmal entscheidender, dass damit auch die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aufgerufen ist. Kann es sein, dass bestimmte Regionen weniger bekommen, weil Unternehmen entscheiden, dass es sich für sie nicht lohnt? Oder ist es nicht doch eine staatliche Aufgabe, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilgebieten der Bundesrepublik zu erhalten?
Die Kommunalwahlen finden ja zeitgleich mit der EU-Wahl statt in ganz vielen Ländern, also zum Beispiel der ganze Osten wählt. Welche Möglichkeit haben denn Bürgerinnen und Bürger, in ihren Kommunen partizipieren zu können?
Die Wahl ist erstmal das Argument der Stunde, dass Bürgermeister selbstverständlich schon einen großen Einfluss auf Gedeih und Verderb ihrer Kommune auch haben. Also selbstverständlich auch von meiner Seite den Aufruf zur Kommunalwahl zu gehen. Selbstverständlich sind auch neue Ideen und Partizipationsmöglichkeiten erprobt. Also hier haben wir einen ganz breiten Fächer von Möglichkeiten, wie Bürgerinnen und Bürger mitwirken können. Sicher auch ähnlich wie mit der EU-Gurke haben wir hier immer wieder das Beispiel der Bauleitplanung. Allerdings sind wir doch schon ein Stückchen weiter, als dass Bürger sich nur das Modell im Rathaus anschauen können, einmal abnicken und sagen, ja, ist schön oder ist nicht schön. Also mittlerweile erproben wirklich sehr, sehr viele Kommunen auch, wie kann man bereits im Prozess von etwa Infrastrukturplanung auch die Ideen der Gemeinde mitnehmen.
Wenn man da durchsteigt.
Also selbstverständlich, also es darf jetzt nicht dazu führen, dass alles in die Hand der Bürgerinnen und Bürger gelegt wird. Also wir sind eine repräsentative Demokratie und ich halte das auch für eine gute Idee, dass wir nicht über jede Kleinigkeit entscheiden. Aber es gibt schon Situationen, gerade wenn vielleicht das Geld nicht mehr ganz so üppig fließt, dass auch Entscheidungen der Verwaltung bzw. der Politik mit der jeweiligen Gemeinde getroffen werden kann, indem man sich über Prioritätensetzung unterhält, indem man durchaus auch Umfragen machen kann, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Aber die letztliche Entscheidung wird schon durch die gewählten Politiker getroffen.
Und kontrolliert. Also die Verwaltungen werden kontrolliert. Ja. Ein zentraler Begriff bei Ihnen ist ja diese Politik des Zusammenhalts. Was heißt denn das genau und ist das nicht eigentlich eine Forderung, die wir immer stellen, aber immer dann, wenn es gut läuft, auch gut abhaken können? Aber wir sind ja in einer Situation, wo wir mehrere Individualisierungsschübe in der Gesellschaft hinter uns haben. Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht sogar von einer Gesellschaft der Singularität. Also braucht man da noch diesen Zusammenhalt eigentlich in der starken Weise.
Politik des Zusammenhaltes, so denken wir, ist gerade deswegen nötig, weil in Teilen der Bevölkerung offensichtlich doch Verunsicherung herrscht. Zunehmend wir uns in einer polarisierenden Gesellschaft befinden, in der sich Menschen in Milieus zurückziehen und natürlich auch in Filterblasen und gar nicht mehr so unbedingt zusammenkommen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir die Integration über Infrastrukturen, die wir an anderer Stelle schon aufgeführt haben, ein Stück weit vernachlässigt haben. Also der Bildungssprengel hatte schon seinen Sinn, dass dort Kinder aus unterschiedlichen Milieus zusammen in eine Klasse gekommen sind und mindestens da miteinander Kontakt hatten. Wir wissen aber aus gerade neuen empirischen Studien, dass genau diese Situation auch in Großstädten sich mehr und mehr auflöst und die Milieus voneinander wegsortieren und darunter vor allem die ärmsten Bevölkerungsschichten leiden. Und wir wissen auch, dass das Vertrauen in die Institutionen zunehmend schwindet. Also warum dann eine Politik des Zusammenhalts? Sie ist auf keinen Fall eine Theorie, sondern sie ist auch kein Projekt für die schönen Tage, sondern sie ist vor allem ein Projekt, an dem wir jeden Tag arbeiten müssen. Und sie findet statt auf der Basis des Grundgesetzes. Das ist der Ort, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger als frei und gleich anerkennen. Aber dann ist es auf jeden Fall unsere Aufgabe, das jeden Tag in Vereinen, Gemeinden, bei der kommenden Europawahl und Kommunalwahl zu gestalten. Wir machen jeden Tag diese Gesellschaft auch zu einer Gesellschaft für alle. Und an dem Punkt kommen wir eben noch einmal zurück zur Verwaltung. Die Verwaltung ist der Ort, an dem all dies auch Raum bekommen muss und an dem bürgerschaftliches Engagement eben auch an öffentlichen Plätzen, an Infrastrukturen ansetzen kann. Denn wenn Sie an einem Ort die Schule schließen, dann fehlen in dem Moment nicht nur die Lehrer als Repräsentanten der Staatlichkeit, sondern Ihnen fehlt dann auch der Ankerpunkt für bürgerschaftliches Engagement. Die Weihnachtsfeier, das Erntedankfest, das Chorsingen, das Frühlingsfest. Und dann verlieren Sie in dem Moment eben auch einen Teil der Öffentlichkeit. Also ist es die Aufgabe von uns allen, genau an dieser Stelle wieder zusammenzukommen und auch zu überlegen, was kann Zusammenhalt in zunehmend digitalen Zeiten bedeuten.
Das ist ja ein Kernbaustein. Aber ich wollte noch mal auf was zurückkommen, was Sie eben angesprochen haben. Der ländliche Raum kennzeichnet sich ja häufig dadurch, dass eben die Infrastruktur schlechter wird, aber auch die Personalausstattung schlechter wird, weil einfach das Geld nicht da ist. Und damit wird in der Verwaltung selbst so eine Art Marktwirtschaftlichkeit installiert, also Benchmarking, Controlling. Was für Auswirkungen hat denn das auf die Bürokratie selbst? Also abgesehen davon, dass sich die Staatsdiener längst zu Dienern des Bürgers entwickelt haben. Aus hoheitlicher Amtsführung ist sowas wie eine smarte Dienstleistung geworden. Das erleben wir alle. Wir werden als Kunden angesprochen und so weiter. Sie schreiben aber in Ihrem Buch, die öffentlichen Dienste haben sich von Orten beruflicher Sicherheit und aussichtsreicher Karriere zu Experimentierfeldern prekärer Beschäftigung verwandelt. Was heißt denn das genau?
Für viele Menschen ist gerade der öffentliche Dienst immer noch ein Kern der Stabilität. In das einmal dort eingestiegen, bis zum Lebensende dort geblieben und einer, wenn es geht, auch bitte noch steilen und stetigen Berufskarriere folgend. Wenn man aber jetzt die Situation, die berufliche und Laufbahnsituation in den öffentlichen Diensten anschaut, dann zeigt sich doch ein anderes Bild. Wir haben sicher noch einen stabilen Kern, aber es gibt auch eine Menge prekäre Arbeitsverhältnisse.
Zeitverträge, Leiharbeit und so weiter.
Genau, Zeitverträge, Leiharbeit. Aber sicher auch der Stress, der mit vielen, mit der Arbeit im öffentlichen Dienst verbunden ist, fällt den meisten auf, wenn wir jetzt Züge unentwegt zu spät kommen und dann die Zugbegleiter doch ungeheurem Stress ausgesetzt sind und den ganzen Unmut abfangen müssen. Also und das ist ein weiterer Stressor für das Personal, dass sie mit immer weniger Personal und nicht nur, weil nicht eingestellt wird, sondern einfach auch, weil das Personal altert oder kein Nachwuchs gefunden werden kann, deutlich unter Druck geraten. Wenn auch das öffentliche Bild der Verwaltung eher das der Schnarchsäcke ist. Aber empirisch lässt sich das eigentlich so gar nicht mehr zeigen, ja.
Und was folgt daraus für die Verwaltung oder auch für unser Institutionenverständnis? Denn wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, ist es ja auch so eine Art Lob der Bürokratie dahingehend, dass wir uns auch als Bürgerinnen und Bürger ein klares Bild machen müssen, was eigentlich alles zur Bürokratie dazu gehört, also bis hin zu Lehrerinnen und Lehrern, Krankenschwestern zum Teil noch, wenigstens in manchen Kommunen, überhaupt kommunale Verwaltungen, die ganz wichtig sind, auch eben das Gesicht des Staates zeigen und dafür sorgen, dass alle vor dem Gesetz gleich sind.
Das heißt aber vor allem auch, dass wir die Arbeit der öffentlichen Dienstleister wertschätzen. Denn sie sind diejenigen, die mit den Kunden sprechen und die Dienstleistungen erbringen. Interessanterweise zeigen aber auch hier Befragungen und Untersuchungen bei diesen Daseinsvorsorgern, dass sie selbst immer noch eine sehr, sehr hohe Verbundenheit mit ihrer Arbeit haben und sich selbst sehr wohl gerne auch gemeinwohlorientiert engagieren wollen. Das heißt, für ihre Kunden da sein wollen, für ihre Reisende da sein wollen, für ihre Patienten da sein wollen und es daher umso schwieriger erleben, weil sie eine so hohe Identifikation nach wie vor mit ihrer Arbeit haben. Und vielfältig ja auch sagen, ich habe den Beruf ja gerade ergriffen, weil ich mit Menschen arbeiten will und weil ich für Menschen da sein will. Wenn ich das kurz erzählen darf, ich hatte vor wenigen Wochen ein wirklich bezauberndes Erlebnis an einem Schalter der Deutschen Bahn. Ein junger Mann, vielleicht 15 oder 16, stand neben dem Automatenschalter und fragte also überaus freundlich, ob er mich denn irgendwie unterstützen könnte. Es gäbe neue Angebote, er würde mir das gerne vorstellen, also wirklich ganz bezaubernd. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe ihn gefragt, was er denn jetzt hier so macht. Und er hat gesagt, ja, er würde ein Praktikum machen, weil er würde ungeheuer gerne am Schalter die Reisenden bedienen und Tickets verkaufen. Da habe ich gedacht, ob es deine Stelle, die du dir so sehr wünschst, überhaupt noch geben wird in 2 oder 3 Jahren. Werden nicht alle Stellen und alle Schalter wegrationalisiert sein? Das war genau dieses Gefühl. Da war ein junger Mann, der dafür brannte, Reisende zu versorgen und sich auch um sie zu kümmern und eine gewisse Art von Fürsorge zu zeigen. Und das auch wertzuschätzen und den Kontakt mit den Kunden zu behalten. Und Digitalisierung werden wir alle wertschätzen und wir freuen uns alle, wenn wir ganz schnell nochmal ein Ticket lösen können und nicht noch Strafe zahlen müssen. Das schätzen wir sicher alle sehr und das möchte auch niemand mehr missen. Gleichzeitig war es trotzdem ein wunderbares Erlebnis, dass mich jemand angesprochen hat und mir Hilfe angeboten hat, die ich auch dann gerne angenommen habe.
Was müssen denn die Bürger noch dazu tun, jenseits des Institutionenverständnisses, wie eine Verwaltung funktioniert? Was müssen die tun, um sich vielleicht auch für ihre Verwaltung stärker zu engagieren?
Ich glaube, dass der Weg vor allem in Zukunft dahin gehen wird, dass es mehr gemeinsame Arbeit gibt. Also, dass mehr Projekte auch im Hinblick auf die Daseinsvorsorge, also Infrastrukturausstattung in Quartieren, in Dörfern oder kleinen Städten, mit mehreren Komponenten und mehreren lokalen Akteuren zusammengestaltet werden.
Was heißt denn das genau?
Ganz klar ist, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht als Ausfallbürger verstehen wollen. Also nach dem Motto, die Infrastruktur ist weg, die Politik will kein Geld mehr geben, also jetzt sollen wir zahlen. Das funktioniert nicht. Wenn aber klar ist, dass in dieser Gemeinde, wenn sich alle zusammensetzen, bestimmte Ressourcen dafür da sind, etwas gemeinsam entstehen kann, dann sind Bürgerinnen und Bürger sofort am Start. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was für die Zukunft auch tragen wird. Also nicht also die Bürgerschaft als Ausfallbürger zu verstehen, sondern als Partner, die auch Handlungsspielräume haben und auch bestimmte Entscheidungen treffen können. Also nicht, dass man sich zusammensetzt, jeder hat mal gesagt, ja, aber schön, gut, dass wir darüber geredet haben, aber ansonsten ist da nicht mehr nachvollziehbar, was mit diesen Entscheidungen und natürlich am Ende auch der Zeit und den Ressourcen der Bürgerinnen und Bürger passiert ist, die sich eingebracht haben. In der Energiewirtschaft zum Beispiel haben sich sehr viele neue Formen gefunden, wie Unternehmen, Genossenschaften oder auch ganze Dörfer sich zusammengetan haben und neue Konzepte zur Energiewende beigetragen haben.
Heißt dann mehr Demokratie wagen für die Politik, auch mehr Bürokratie tragen für die Bürger?
Ich weiß gar nicht, ob es mehr Bürokratie wird, sondern im Gespräch mit der Verwaltung bei all diesen Konzepten, wo man nach neuen Lösungen sucht, um Infrastruktur wieder anzubieten, vielleicht auch neue Formen zu finden, die wirklich auch passgenauer sind für die Menschen, die es brauchen, muss das gar nicht mehr Bürokratie heißen. Es könnte vielleicht mehr Kommunikation bedeuten und dass man sich abstimmt und sagt, das brauchen wir nicht. Und das können wir dann vielleicht auch auf einem anderen Wege lösen. Was nicht bedeutet, dass jetzt Gesetze gebrochen werden sollen oder bestimmt. Aber einfach die Kommunikation kann da schon sehr viel weiterführen. Das bedeutet aber, dass es natürlich mehr Ressourcen gibt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt nicht direkt am Schreibtisch stattfindet, sondern vielleicht auch mal am Donnerstagabend in der Dorfkneipe. Und da könnte es sein, dass wir noch ein bisschen umdenken müssen.
Die Bürokratie fürs 21. Jahrhundert. Zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war heute die Göttinger Soziologin und Kasseler Soziologin Claudia Neu. Ihr gemeinsam mit Berthold Vogel und Jens Kersten geschriebenes Buch trägt den Titel Politik des Zusammenhalts. Erschienen ist es in der Hamburger Edition. Unser Gespräch zum Nachlesen und Nachhören finden Sie wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dann erkundet der Schriftsteller Ludwig Haarig im Feature die Erwartungen und Wünsche, die an die Gründung der Bundesrepublik Deutschland vor 70 Jahren geknüpft waren.